Sie hören einen Podcast von DRS 1.
Ihr müsstet jetzt hier bei diesem Verkehr über die Strasse laufen und wäret blind. Ein erschreckender Gedanke, oder? Wer sehbehindert ist, hat im Alltag unvorstellbar viele Hürden zu überwinden. Über das Leben von sehbehinderten Menschen in einer völlig visuell orientierten Welt reden wir im Treffpunkt. Ich bin hier, wie gesagt, in Genf im Centre International de Conférence. Hier findet bis am nächsten Samstag noch die World Blind Union statt, also die Weltblindenvereinigung. Rund 500 Delegierte aus der ganzen Welt wollen in diesen Tagen an ihrer Vision arbeiten, blinde und sehbehinderte Menschen gleich zu berechtigen und in unsere Gesellschaft zu integrieren. Im heutigen Treffpunkt erfahren wir im persönlichen Gespräch mit Betroffenen mehr über die grossen Herausforderungen in ihrem Alltag. Wir lernen verschiedene Hilfsmittel für Sehbehinderte kennen und wir wollen uns auch bei der Wissenschaft erkunden, wie weit die Forschung im Kampf gegen Augenkrankheiten vorangeschritten ist. Das und mehr im heutigen Treffpunkt auf DRS 1 live aus Genf vor Ort, Dani Forler. Live von der World Blind Union in Genf. Das ist der Treffpunkt auf DRS 1 im Fokus Gleichberechtigung und Integration von blinden und sehbehinderten Menschen. Meine erste Gesprächspartnerin ist von Geburt an blind. Die Yolanda Geri ist in diesem Augenblick jetzt hier gerade neben mir aufs Sofa abgehöckelt mit ihrem Hund Diara, der sie begleitet und sie hierher geführt hat, nehme ich jetzt noch an. Frau Geri, was könnt ihr eigentlich jetzt hier wahrnehmen, wo wir jetzt höckeln?
Also ich merke einfach jetzt, dass wir hier in einem recht grossen Räumchen sind.
Es hallt ein bisschen.
Ja. Und sonst hatte ich noch gar nicht Zeit, mich auch zu orientieren mit dem Hören und so. Ich bin einfach gerade gekommen und abgehöckelt und ja.
Ich möchte gerne mit euch ein bisschen über eure Lebensgeschichte auch reden. Ich habe es vorhin schon gesagt, ihr seid mit einer Sehbehinderung auf die Welt gekommen. Wie habt ihr die Sehbehinderung als Kind erlebt? Also habt ihr gar nichts gesehen oder was habt ihr gesehen?
Also ich habe nichts gesehen. Ich bin so auf die Welt gekommen. Und meine Wahrnehmung als Kind, es ist für mich eigentlich ja nichts Spezielles gewesen am Anfang. Ja, erst als ich dann halt grösser geworden bin, gemerkt, dass es da noch etwas anderes würde geben.
Also ich gehe davon aus, irgendwann noch in der Schulzeit, ja, ist das ein bisschen schwierig geworden?
Vor allem dann noch habe ich es dann angefangen zu merken. Meine Eltern haben halt auch nie viel können machen. Es war dann eine Zeit gewesen, wo man das noch nicht so gefördert hat, die frühe Erkennung.
Was heisst das? Eure Eltern waren sehr überfordert mit dieser Situation, wenn ihr das jetzt aus der heutigen Sicht anschaut?
Sie waren ziemlich überfordert mit dieser Situation. Sie hatten eigentlich wenig Unterstützung oder haben auch nicht gerecht gewusst, wie man sie holt und wo man sie holt, die es dann schon gegeben hat. Ich denke, das ist heute völlig anders.
Was heisst denn das konkret? Wo haben eure Eltern so Probleme gehabt, Mühe gehabt im Alltag mit euch als sehbehinderte Tochter?
Ich denke, es war mehr auch gegen aussen, anderen Leuten zu begegnen, anderen Kindern und auch erwachsenen Leuten zu begegnen, mit einem Kind, Erhang, wo jetzt halt das Handicap hat, und das ist für sie, glaube ich, ziemlich schwierig gewesen. So im Nachhinein ist das für mich immer ein bisschen im Hintergrund gewesen.
Wie hat sich das bei euch selber in der Schulzeit gezeigt? Seid ihr da gecancelt worden?
Nein, in der Schulzeit bin ich nicht gecancelt worden, weil ich habe ja ein Internat besucht, speziell für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche in Zollikofen. Und dort bin ich auch unter meinesgleichen gewesen, dass ich mir, da hatte ich eigentlich kein Problem gehabt. Ich habe es viel mehr auch gespürt, wenn ich dann an den Wochenende heim bin. Und ich habe noch einen Bruder und der ist sehend. Und dann habe ich halt auch gerne jemanden mitwollen mit seinen Kameraden. Und dort habe ich es dann vor allem gespürt. Und dort bin ich dann halt einfach nicht so angenommen gewesen. Und das hat mit der Zeit auch immer mehr und mehr von Veto, weil ich gespürt habe, hey, ich bin anders als die anderen. Und ich musste auch zuerst ein bisschen mich drin orientieren und herausfinden, was ist es denn?
Wenn ihr jetzt zurückdenkt an die Internatszeit, was für eine Chance ist das für euch gewesen, in einem Internat in die Schule zu gehen, wo halt eben alles Betroffene sind?
Für mich war es absolut die Chance, mich nachher in meinem weiteren Leben zurechtzufinden und auch zu bestehen. Ich denke, die Unterstützung, die ich dort bekommen habe, habe ich ja eben daheim nie bekommen. Und das wäre nie so rausgekommen sonst.
Also, ihr habt das auch reingezogen, oder? Die, ja, Unterstützung, ja, und können zu lernen und können, ja, auch ein Leben zu planen, genau, nehme ich an. Ihr habt jetzt erzählt, wie ihr als Teenager, nehme ich jetzt mal als junge Frau, mit eurem Bruder zusammen vielleicht ein bisschen Probleme gehabt. In diesen sehenden Kreisen heisst das, spielen sich die Kontakte vorwiegend halt unter Blinden ab.
Zu dieser Zeit war es halt schon noch so gewesen. Heute ist, denke ich, das auch völlig anders. Aber dann sind wir echt wirklich nur unter uns gewesen und wir sind da in unserem Areal gewesen und haben uns unter uns bewegt. Und darum war es nie ein Problem gewesen.
Wenn ihr zurückdenkt an diese Zeit, ist ja sicher auch mal eine Situation gekommen, dass ihr euch entscheiden müsst, für einen Beruf zu lernen. Was für ein Ausbildungsziel habt ihr denn gehabt? Habt ihr eine Art Traumberuf gehabt?
Einen eigentlichen Traumberuf hatte ich nicht, weil es hat ja dann auch noch nicht so viele Möglichkeiten gegeben, Ausbildungen zu machen. Ich habe einfach gewusst, ich möchte etwas mit Leuten zu tun haben, weil ich ja gerne Kontakt hatte zu anderen Menschen. Und darum habe ich mich dann auch für einen Beruf entschieden, Telefonistin. Gibt es heute auch nicht mehr so, wie es dann war, wo man sich ausbilden konnte. Und ich habe das gemacht und es hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
Was für Erinnerungen hat er an den Berufseinstieg als Telefonistin?
Also es war ziemlich ein schwieriger Einstieg gewesen. Nach der Ausbildung habe ich relativ lange einen Job gesucht und nichts gefunden, nur Absagen. Und es war auch jedes Mal einfach wie eins auf der Decho gewesen. Und ja, etwa 3-4 Jahre habe ich ganz sicher gesucht, bis ich dann nachher das Glück hatte, eine Stelle zu finden.
Wie habt ihr euch dort akzeptiert gefühlt?
Ich habe mich am Anfang habe ich auch gespürt, es ist ziemlich so, geht echt das? Und wie geht echt das? Und was müssen wir echt? Und machen wir echt nichts Letztes? So, der Anfang war nicht ganz so einfach gewesen, aber das hat sich dann mit der Zeit auch ergeben, als ich gespürt habe, hey, es ist ja eine wie mir, sie hat einfach ihren Rucksack ein bisschen anders gepackt.
Aber das heisst, ihr habt euch auf eurem Lebensweg immer wieder müssen beweisen, dass ihr es eben trotzdem könnt.
Das ist so, ja. Also das habe ich auch so eingetrichtert bekommen, dass man das einfach muss. Und das habe ich auch so gemacht. Und ich war wirklich gerne dran und immer noch dran.
Das ist eine sehr, sehr anstrengende Geschichte.
Ja.
Ihr habt geheiratet, habt auch 2 Kinder auf die Welt gebracht. Wie anspruchsvoll ist das für euch, Kinder gross zu sein, überhaupt ein Kind zu haben?
Das war, glaube ich, einfach ein ganz grosser Wunsch, wie das 100'000 andere Ehepaare auch haben, ob mit oder ohne Handicap. Ich denke, das ist einfach etwas völlig Natürliches. Diesen Wunsch habe ich mir erfüllt und ich habe mich auch entsprechend ein bisschen darauf vorbereitet. Ich habe das nicht einfach so geschehen und kommen. Ich habe mich auch informiert, was gibt es für Möglichkeiten, wo kann ich Hilfe holen und was sind das für Hilfe. Und das hat sich dann eigentlich gut angelassen, muss ich sagen.
Was heisst das? Wie hat das ausgesehen jetzt im praktischen Alltag als Mutter, als blinde Mutter mit Kind?
Also ich habe mich einfach immer gut organisieren und auch gut vorbereitet, gerade wo sie noch ganz klein waren und nicht können sagen, was sie brauchen und was es nötig wäre. Das war einfach wirklich eine Haufen Organisation und
eben, wo sie klein waren und später in der Pubertät, wie war das für ein Kind, jetzt eine Mutter zu haben, die nicht sieht?
Dann sind die Mütter sowieso allgemein schwierig.
Oder? Eben, das wegen dem habe ich jetzt gerade gefragt.
Das ist noch ein bisschen dazugekommen. Es sind auch Vorwürfe gekommen. Und warum denn das? Und du hast doch gewusst, ihr seid, also mein Mann ist ja auch blind. Und ihr habt doch gewusst, dass das nicht so einfach ist und ihr habt ja Schwierigkeiten und für uns ist es auch nicht einfach, Blinde eben in die Eltern zu haben. Und das hat manche Diskussionen auch ausgelöst und ich denke, grundsätzlich haben sie es dann schon können auch einordnen und auch damit leben.
Darf ich zum Schluss noch fragen, Frau Geri, ihr seid jetzt hier mit eurem Hund unterwegs, heute Morgen hier in Genf angekommen, hierher in der Konferenz, in das Konferenzzentrum gekommen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr immer wieder Leute begegnet auf der Strasse, die euch auch helfen wollen, die euch Arm bieten für über die Strasse und so. Wie geht euch das hier dabei?
Also manchmal bin ich ganz froh, wenn es so Sachen sind, wo ich mich nicht so orientieren kann, wenn ein Haufen Lärm ist oder so, da sage ich eigentlich nie nein. Aber es gibt halt auch die Momente, wo ich weiss, ich kann, es geht gut, ich habe das im Griff und dann tue ich mir auch die Freiheit rausnehmen, das selber zu machen und tue mich einfach auch bedanken und vielleicht ein anderes Mal.
Also ist nicht so, dass nachher die Leute meinen, ihr seid jetzt arrogant?
Ich hoffe es nicht, nein.
Nein, die machen das
ich
sicher.
Ich hoffe nicht, ich komme so über, das würde ich gar nicht wollen. Im Gegenteil, ich bin schon manchmal froh ja. Und bin ganz bestimmt auch in Zukunft immer wieder froh.
Von wo nehmt ihr eure positive Lebenseinstellung?
Ich weiss es nicht, die ist einfach da, das ist einfach immer so gewesen. Ich ich tue allen Situationen, seien sie noch so ecklig oder blöd oder was auch immer. Für mich ist immer noch ein positiver Teil daran. Ich probiere immer noch das daraus rauszuziehen. Und das ist das, was mich auch immer weitertreibt und mir auch Kraft gibt, das zu machen.
So das wünsche ich euch auch für die Zukunft, Yolanda Gehry. Vielen herzlichen Dank, dass wir hier zusammen haben können auf diesem Kanapé sein können. Es scheint hier zwar gerade die Sonne durch die Scheibe durch und es wird brutal warm und wir können jetzt noch jemand anderes herkommen und uns ein bisschen auffrischen. Vielen Dank, dass ihr hierher gekommen, Frau Gehry.
Bitte, Sternchen.
Makuladegeneration ist die weit verbreiteste Augenkrankheit. Was ist das eigentlich genau und was gibt es für Möglichkeiten zur Behandlung? Wir reden mit einem Arzt gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf der RS1.
Yeah.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Wir reden heute über die Situation von blinden und sehbehinderten Menschen. Makuladegeneration, ich habe es vorher gesagt, ist eine der verbreiteten Augenkrankheiten. Was das genau ist, das möchten wir aus medizinischer Sicht erfahren. Im Gespräch am Telefon bin ich jetzt mit dem Dr. Florian Sutter. Er ist Netzhautspezialist am Unispital in Zürich. Herr Sutter, Makuladegeneration, was ist das genau?
Makuladegeneration ist eine Art eine Altersveränderung auf der Netzhautmitte, die sich bei vielen Leuten erst im hohen Alter entwickelt und relativ harmlos kann sein. Aber bei manchen Patienten entwickelt sich das schon ab den 50er, 60er und kann dann zu Spatenformen führen, die zu einem massiven Sehverlust führen können.
Und wie verbreitet ist die Krankheit bei uns?
Also es ist sehr, sehr häufige Krankheit, also die wirklich die harmlosen Formen, da hat fast jeder zweite, dritte, 80, 85-Jährige hat das. Das ist aber nicht so relevant. Die Spatenformen, die wirklich zu einer Sehbehinderung führen, da haben etwa 35 bis 40.000 Menschen in der Schweiz. Und das Problem ist, dass die Krankheit eben vom Alter abhängt, also mit dem zunehmenden Alter wird das häufiger. Und wir gehen darum davon aus, dass mit der zunehmende Veränderung von der Altersstruktur, dass wir immer mehr ältere Leute haben, dass sich das etwa verdoppeln wird bis ins Jahr 2050.
Ihr habt jetzt von Spatenformen von Makuladegeneration geredet. Es wird bei dieser Krankheit offenbar unterschieden zwischen frühen und Spatenformen. Kann man zum Beispiel jetzt bei dieser frühen Form schon etwas machen? Hat es rein medizinisch gesehen?
Also bei Patienten, die eindeutig frühe Formen haben, da tun wir im Moment so hochdosiert Vitamin und Antioxidantien geben. Das ist so ein ganz spezieller Cocktail, wo es wissenschaftliche Hinweise gibt, dass das Fortschritte von dieser Krankheit verzögert. Es ist aber nicht so, dass das jeder braucht, sondern nur, wenn man in bestimmte Kategorien von dieser frühen Form kommt. Und das kann nach jetzigen wissenschaftlichen Daten, die sind aber noch nicht so wahnsinnig solid, kann das etwas Risiko halbieren, dass es zu einem Sehverlust kommt.
Herr Sutter, gibt es denn Risikofaktoren, die die Krankheit begünstigen?
Ja, es ist leider so, dass wir eben nicht eine eigentliche Ursache kennen von dieser Krankheit, die man bekämpfen können, sondern wir reden nur von Risikofaktoren. Und der wichtigste Risikofaktor ist das Alter. Also der nimmt mit dem Alter zu, aber der Risikofaktor Alter ist halt nicht beeinflussbar. Wir von uns wird jeden Tag einen Tag älter. Der zweite Risikofaktor ist die Vererbung, weil eben gewisse angeborene Faktoren eine Rolle spielen. Und halt auch da ist es so, dass man nichts machen kann, wenn man mal auf der Welt ist. Aber zumindest, wenn man weiss, dass in der Familie jemand das hat, wenn die Mutter oder die Tante unter der Krankheit leidet, dass man vielleicht auch früher zum Augenarzt geht und sich mal untersuchen lässt, ob man eine behandlungsbedürftige Form hat. Und der dritte wichtigste Risikofaktor ist das Rauchen. Also wir wissen, dass Raucher die Krankheit im Alter wesentlich häufiger entwickelt. Und wenn jemand frühe Formen zeigt, dann probieren wir Augenärzte, denen dringend vom Rauchen abzuraten.
Wie sieht es denn bei den Behandlungschancen von der Spatenform von Makuladegeneration aus?
Also gibt's bei den Spatenformen gibt es zwei Formen. Es gibt die trockene und die feuchte Form. Die trockene Form kommt eher langsam und da setzen wir die gleichen Vitamine ein wie bei den frühen Formen, wo eigentlich Fortschritte können verzögern können. Und bei der feuchten Form, das ist eine dramatische Krankheit, wo in kurzer Zeit akut kann auftreten und sehr rasch innerhalb von ein paar Wochen zu einer massiven Verschlechterung vom Sehen kann führen. Und dort gibt es jetzt etwa zwei Jahre neue Möglichkeiten mit Medikamenten, wo man leider mit einer Injektion muss ins Auge spritzen, das sehr erfolgreich zu behandeln. Es ist aber eine aufwendige und teure Sache, sodass wir eigentlich immer noch hoffen, dass wir einen Haufen Patienten von dem können bewahren mit Vitaminen.
Florian Sutter, wenn die Diagnose dann mal steht und die Behandlungsmöglichkeiten können ausgeschöpft werden, wie kann das Leben der Betroffenen sonst noch erleichtert werden?
Also das ist ganz ein wichtiger Punkt. Patienten, die Krankheit haben, die sind natürlich verzweifelt und wenn die Behandlung nicht den günstigen Erfolg gibt, dann nachher rennt man häufig von Doktor zu Doktor zu Doktor in der Hoffnung noch auf Wunderheilung, wo es natürlich dann nicht gibt, wenn man einmal bei einem oder zwei seriöser Spezialisten war. Und häufig vergisst man eben dann die Rehabilitation. Also die Patienten sind nicht blind, die sind sehbehindert. Und da kann man häufig mit Hilfsmitteln, mit geeigneten Lesebrillen, mit Vergrößerungsgläsern, mit Bildschirmlesegerät und so weiter, kann man häufig denen helfen, dass zwar das Sehen nicht normal wird, aber dass sie trotzdem ihren Alltag können bestreiten können. Es gibt natürlich auch andere Hilfsmittel, wie Telefon mit grossen Tasten, Vermittlungsdienst für Sehbehinderte und so weiter. Und eins von den Problemen ist einfach, dass häufig die Krankheit auch nicht nur zum schlechten Sehen führt, sondern zu einer sozialen Isolation, wo die älteren Menschen dann drin gefangen sind.
Sagt mir einfach ganz kurz noch zum Schluss, Florian Sutter, wie geht es euch als Arzt, wenn ihr jetzt betroffene Leute, die ihr mit einer solchen Diagnose müsst konfrontieren müsst, keine medizinische Hilfe im eigentlichen Sinn mehr könnt leisten? Wie geht es euch?
Also ich glaube, dass es eine wichtige ärztliche Aufgabe ist, auch Patienten zu betreuen, nicht nur zu behandeln. Und ich glaube, man muss die auch immer wieder beraten, man muss auch die Familie beraten, gerade eben zum Beispiel, um die soziale Isolation zu überwinden. Es ist zum Beispiel wichtig, dass Patienten mit ihrer Umgebung reden und sagen, dass sie die Krankheit haben, weil man sieht denen nicht an, dass sie schlecht sehen, oder? Sie kennen zum Beispiel die Nachbarn auf der Straße nicht mehr, sie sagen denen nicht mehr Grüezi und dann haben die Nachbarn das Gefühl, die sind unfreundlich. Und es ist wichtig, dass man dem Nachbarn sagt, wissen Sie, ich bin sehbehindert, ich kenne Sie nicht auf der Straße, tun Sie doch bitte mir Grüezi sagen, damit ich mit Ihnen reden kann. Und in dem Bereich Patienten immer wieder beraten und betreuen und auf das hinweisen, hilft diesen Menschen auch wenn man ihnen im medizinischen Sinn nicht eine Behandlung anbieten kann.
Vielen Dank, Florian Sutter, Netzhautspezialist am Universitätsspital Zürich. Der Treffpunkt ist heute, wie gesagt, zu Gast an der World Blind Union Genf. Was ist das eigentlich genau für einen Kongress? Um was geht's da? Dazu erfahren wir mehr gerade anschliessend im Treffpunkt auf DRS1.
Ce matin, je
live von der Blind Union zu Genf. Der Treffpunkt hier auf DRS1. Rund 500 Delegierte aus der ganzen Welt sind diese Woche hier an diesem Kongress. Unter ihnen auch der Präsident vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband, der Christian Hugentobler. Christian Hugentobler, was will der Kongress hier in Genf genau? Könnt ihr uns das kurz erklären?
Also die Weltblindenunion, ich sage immer gern, das ist wie die UNO, einfach für die blinden und sehbehinderten Leute auf der Welt. Es ist die Weltorganisation von der Blinden und der Sehbehinderten. Sie setzt sich zusammen aus 6 regionalen Organisationen wie der Europäischen Blindenunion oder der Afrikanischen. Der Kongress, der findet alle 4 Jahre statt und von dort her ist das Ziel von dem Kongress, man tut die Strategie, das Programm für die nächsten 4 Jahre festlegen. Ganz eine wichtige Funktion ist das Networking, dass man sich trifft, dass man sich Gedanken austauscht, dass man diskutiert untereinander, wie löst man Probleme, welche Probleme hat man, was könnte man machen und so weiter. Das sind wichtige Ziele von dem Kongress.
Und was braucht es, damit ein solcher Kongress überhaupt kann funktionieren? Man sieht ja da überall auch Hilfsmittel, damit man zum Beispiel eine Wahl von irgendeinem Thema oder so, eine Abstimmung kann machen. Was braucht es da dazu?
Es braucht sehr grosse Vorbereitung, weil als Kongress, sage ich, sollte man den Chef von Tourisme Genève gesagt, das ist natürlich eigentlich ein kleiner Kongress. Weil es aber speziell für blinde und sehbehinderte Leute ist, braucht es in gewissen Bereichen einiges an Aufwand, um das eben anzupassen, um gute Abläufe zu haben.
Heute ist da ein konkretes Beispiel machen.
Ja. Sei das bei den Wahlen. Man muss das Wahlmaterial ganz speziell aufbereiten, dass das zugänglich ist, dass die blinden Leute selber eben können dann ihre Stimme abgeben. Man muss speziell Stegen alles markieren, also das Gebäude zugänglich machen. Wir haben das Hotel briefet, dass man die Leute entgegennimmt, dass man ihnen vielleicht das Zimmer zeigt, weil es gibt auch viele Delegierte, wo eben allein reisen müssen, aus finanziellen Gründen müssen die allein reisen und dass man die ein bisschen speziell eben betreut an der Rezeption. Ein riesiger Aufwand ist das Arrivé und das Depart, wo man die Leute muss zur richtigen Zeit vom Flugplatz abholen und ins Hotel bringen oder umgekehrt. Und darum haben wir auch eine ganze Heerschar von diesen freiwilligen Helfern, die eben auch die Leute hier im Gebäude oder in der Stadt, in dem Hotel betreuen.
Wie kommt es, dass die Konferenz eigentlich hier stattfindet, in der Schweiz?
Ja, das war einmal die Idee gewesen, dass man das in der Schweiz machen sollte. Ich hatte die Gelegenheit vorher, 2000 und 2004, an Kongressen in Australien und in Kapstadt teilzunehmen. Und dort habe ich gesagt, das wäre etwas, das sollte die Schweiz auch einmal machen. Das würde unserem Land gut anstehen, dass man das mal hier macht. Und ich hatte das Gefühl, mein Verband, es wäre ein tolles Projekt, man könnte viel lernen, das Blindenwesen könnte wieder mal zusammenarbeiten, zusammen etwas auf die Beine stellen. Und so ist die Idee geboren und jetzt ist sie verwirklicht.
Und da sind wir jetzt also und das findet die Woche statt. Lass uns, Herr Hugentobler, mal schnell noch die Situation in der Schweiz besprechen. Wie stark ist jetzt das ein Thema? Wie stark ist Sehbehinderung und Blindheit in der Schweiz vertreten?
Also natürlich, blinde und sehbehinderte Menschen in der Schweiz haben andere Probleme als solche, sagen wir, in Afrika oder in Asien. Aber blinde und sehbehinderte Leute in der Schweiz haben auch ihre Schwierigkeiten. Wir haben auch unsere Probleme mit der Zugänglichkeit.
Was sind die grössten Hürden?
Ich denke, eine grosse Hürde ist eine starke zunehmende Visualisierung, sage ich mal, von der Information. Oder? Also, Häufig werden akustische Informationen an den Bahnhöfen oder so, ist eine Zeit lang ist das immer mehr zurückgegangen, weil man gesagt hat, es ist ja alles angeschrieben. Oder? Und da haben wir müssen kämpfen dafür, dass das wieder mehr eben auch akustische Ansagen gemacht werden. Oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt, dass Stationen angesagt werden. Das ist jetzt im Verkehr so praktische Hilfsmittel. Und die Hürden in der Arbeitswelt sind so der Leistungsdruck. Unsere Firmen müssen Shareholder Value ist ein Stichwort, also Leistungsdruck schneller, immer mehr leisten. Ist dann einfach schlecht für uns, weil man sagt, das könnt ihr gar nicht, ihr seid langsamer, ihr könnt dies nicht, ihr könnt jenes nicht.
Da kommen wir sicher auch später in der Sendung noch einmal drauf zu sprechen, genau auf diese Problematik, auf diese Thematik. Christian Hugentobler, ich lasse euch jetzt wieder springen. Schliesslich seid ihr der Präsident vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband und habt noch allerhand zu tun. Heute hier nehme ich an, diesem Kongress. Wie die Blinden bei uns in der Schweiz leben, das ist das eine. Wie sieht es denn eigentlich international aus? Dem wollen wir nachgehen, hier an der World Blind Union in Genf. Das gerade als nächstes im Treffpunkt auf dem Eis. 500 Delegierte, eine Vision, die Gleichberechtigung und Integration von sehbehinderten und blinden Menschen. Das ist die World Blind Union in Genf, wo wir heute auf Besuch sind mit dem DRS1 Treffpunkt. Meine nächste Gesprächspartnerin ist Geschäftsleiterin von Retina Suisse, eine Selbsthilfeorganisation, die Betroffene und Angehörige beraten und unterstützen. Christina Fasser, wir haben ja das Gefühl, dass wir hier in der Schweiz eigentlich gut zu Weg sind und gut dran sind, dass Integration gefördert und auch gelebt wird von sehbehinderten und blinden Menschen. Gibt es da Länder, die punkto Integration fortschrittlicher sind als die Schweiz?
Ich würde sagen, es gibt Länder, die haben eigentlich eine längere Tradition von der Integration. Wenn man also schaut, in Amerika gibt es seit mehr als 20 Jahren das Gesetz zur Eingliederung und Gleichstellung von behinderten Leuten. Und dort ist es eigentlich sehr selbstverständlich, dass man die Sachen gross anschreibt, dass man die Stufen muss markieren, dass mit der Lift mit blinder Schrift angeschrieben ist und so weiter.
Also das sind Sachen, die bei uns noch nie oder nicht so selbstverständlich sind?
Noch nicht so selbstverständlich sind. Wir hoffen aber, jetzt ist das Gesetz für Gleichstellung in Kraft, dass das mit der Zeit auch selbstverständlicher wird. Und eigentlich sollte es sehr schnell selbstverständlicher werden.
In armen Ländern sieht es auf der anderen Seite aber wieder ganz anders aus. Ich denke an arme Länder in Afrika oder so.
Ja, dort leben die blinden Leute natürlich ganz anders. Dort sind Grundbedürfnisse schon fast nicht gedeckt. Das heisst, ein weisses Stück bekommen ist dort schon sehr schwierig. Oder was das Wichtigste ist für die Integration, schreiben und zu lesen. Also eine Platte, die man von Hand mit Blindenschrift schreiben kann, ist schon sehr oft Seltenheit.
Dort werden Kinder wahrscheinlich eher versteckt, wenn sie betroffen sind von Sehbehinderung, als dass sie ausgebildet werden.
Ja, sehr oft. Es war bei uns ja auch der Fall, bis in die 50er Jahre hat man im Tessin und in den Berggebieten die blinden Leute auch versteckt. Wir dürfen da nicht so gross drüber reden. Aber es ist sehr schwierig, Kinder zu finden, die Eltern zu überzeugen, dass es sich lohnt, die Kinder eine Schulbildung zu machen lassen, vor allem die Mädchen.
Aber wo gilt es immer noch als Schande, blind zu sein, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen aus irgendeinem Gebiet von dieser Welt?
Eigentlich in vielen Gebieten. Man kann fast nicht eins rausnehmen. Es ist sehr oft so, in Afrika weiss ich das von meinem Bruder, der lange dort gearbeitet hat, dass wenn ein Bub blind geboren wird, dann ist er in der Familie, wächst aber im Frauenhaushalt auf und kommt gar nicht in Männergesellschaft über. Es wird für ihn geschaut, aber er gehört nicht wirklich dazu.
Sind es eigentlich auf der Welt überall die gleichen Krankheiten, die Blindheit auslösen? Christina Fasser.
Nein, es ist eigentlich ganz verrückt. Fast 80% von allen blinden Leuten sind blind, weil es Krankheiten sind, die man hätte behandeln können. Grauer Star, Infektionen.
Wie wird international gegen diese Krankheiten gekämpft? Oder was hat man da auch für Ziel, die man verfolgt?
Ja. Es gibt eine Initiative von allen grossen Blindenorganisationen zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Das nennt sich Vision 2020, also 100% gesehen. Und das Ziel ist, armutsbedingte Blindheit im Jahr 2020 ausgerottet zu haben.
Ziel ist auch, blinde Sehbehinderte zu integrieren, auch bei uns in der Schweiz vermehrt zu integrieren. Wie belastend ist das denn aber eigentlich für einen Arbeitgeber, der eine Stelle möchte schaffen für Blinde oder Sehbehinderte?
Also rein jetzt finanziell ist es überhaupt nicht belastend, weil die IV die ganze Arbeitsplatzanpassung, die Einarbeitung, alle diese Sachen übernimmt. Auch gewisse Assistenz, Vorleseassistenz wird von der IV übernommen. Was ich merke, was etwa ein Problem ist, ist eigentlich die Angst vor dem Team. Das Team hat Angst, es käme vielleicht zu viel Arbeit über. Oder es könnte schwierig sein. Und das ist aufgrund von Unwissenheit, dass man zu wenig Kontakt hatte. Und ich in meiner Arbeit war, am allerbesten geht immer die Eingliederung, wenn jemand sehbehindert ist, beim gleichen Arbeitgeber, den man schon kennt.
Das war Christina Fasser, Geschäftsleiterin von Retina Suisse, dieser Selbsthilfeorganisation, wo wir dann auch in der zweiten Stunde noch einmal darüber reden. Vielen herzlichen Dank. Es ist für uns Sehende ja auch ziemlich schwierig vorzustellen, wie sehbehinderte und blinde Leute zum Beispiel durch ein Tohuwabohu, wie zum Beispiel durch einen grossen Bahnhof, sich überhaupt zurechtfinden können. Wie das dank modernsten Hilfsmitteln am Hauptbahnhof Zürich funktionieren kann, funktionieren. Das erklärt uns jetzt meine Radiokollegin Yvonne Scherer. Sie ist selber blind und stellt uns das sogenannte blinde Leitsystem aus ihrer Perspektive vor.
Wer blind ist, kann nicht geradeaus laufen. Es zieht dem gegen rechts oder gegen links, ob man jetzt will oder nicht. Die grosse Halle vom Hauptbahnhof Zürich war bis vor 6 Jahren für uns eine verbotene Stadt. Durchkommen unmöglich mit dem Langstock. Mit dem Hund vielleicht möglich, aber sehr schwierig. Du musst im Zug spüren, in welche Richtung er fährt, hat mein Mobilitätstrainer gesagt. Wenn du aussteigst, musst du gegen die Fahrtrichtung laufen und mit dem Stock die Stege suchen. Wenn du an der Akustik oder an der Sonnenwärme ja merkst, dass du kein Dach mehr über dem Kopf hast, dann bist du zu weit. Kehrst um und gehst in die Fahrtrichtung, gehst die Stege zu der Unterführung suchen. Von der Unterführung im Sektor C aus konnte ich umsteigen. Ich konnte am Seil gehen, auf 2 Trams gehen oder in den S-Bahnhof runter. Diesen Trick brauche ich noch heute, wenn ich auf die S-Bahn will. Der Weg durch die Hallen und durch das halbe Schopwil ist mir viel zu mühsam. Die Stege, die in den S-Bahnhof runtergehen, sind auf Blindenschrift angeschrieben. Und unter an der Stege bin ich im Sektor D. Ich muss also vorlaufen, mindestens bis in Sektor B, weil die Züge meistens nicht so lang sind. Ich kann ganz ohne Gefahr einen Perron anlaufen. Ein Streifen zunächst beim Gleis ist aus rauchem Stein. Der Rest des Perrons ist aus glattem Stein. Wenn ich mit dem Fuß oder mit dem Stock auf einen Rauchstein komme, dann gehe ich auf einen glatten Bereich zurück. Wer mit dem Langstock läuft, kann den Rauchstein als Leitlinie brauchen. Leider gibt es da unten keine Durchsagen und die Passanten heisst Pressant. Durchfragen ist angesagt. Und einsteigen in diesem Gestunk höhere Kunst mit dem Langstock, der von den meisten überschaut wird. Der Feuerhund kann sich besser einen Weg bahnen und er fällt auch besser auf. Das Eingericht mit dem rauchen Perronrand hat es oben im Hauptbahnhof leider nicht. Dafür hat es etwas anderes Geniales. Weisse Leitlinien aus Kaltplastik, die ich mit dem Fuß und dem Stecken gut spüre. Stellen wir uns vor, ich komme vom Kopf des Perron 3 her und will auf das Gleis 15. Eine doppelt geführte Linie führt mit den Eingängen zu den Perron an. Links gehen feinere Linien zu den einzelnen Perron weg. Mit den Füßen oder dem Stock kann ich Perron zählen und nachher die Linie nach einbiegen und an der ersten Säule kontrollieren, ob es stimmt. Blindenschriftzahlen kommen mir gerne noch wie ein Wunder vor. Beschriftungen sind für sehende Passanten selbstverständlich, aber jede Blindenschriftmarkierung bedeutet meistens einen Kampf. Leider hört die weiße Linie hier auf. Und Langstöckler müssen sich mit ihrem verlängerten Finger weitertasten, auf die Gefahr hin, dass sie nach an den Perronrand kommen. Ein ekelhaftes Gefühl. Der Hund ist auf die Leitlinie nicht angewiesen. Er weicht dem Abgrund aus. Wer blind ist, kann nicht geradeaus laufen. Darum hat sie jetzt auch quer durch die ganze grosse Halle taktile Linie aus weissem Kaltplastik aufgespritzt. Endlich können auch Langstockläufer durch die Halle gehen und kommen erst noch am richtigen Ort wieder raus. Endlich können wir alle Tramlinien brauchen. Leider sind die Leitlinien häufig von Passanten verstellt, die nicht wissen, für was es die Linien sind. Gang auf die Seite, du bist auf der Blindenstrasse. Der das gerufen hat, hat ein wahrhaft weises Wort gesprochen. Wenn ich also ins Radiostudio will, suche ich die Linie, die zwischen den Gleisen 8 und 9 in die Halle raus abbiegt. Wer mit dem Stock unterwegs ist, geht der Linie an. Ich brauche sie, für am richtigen Ort die richtige Richtung einzuschlagen. Nachher braucht der Hund die Linie eigentlich nicht mehr. Das Hörzeichen geradeaus raus, avanti fuori, und schon nimmt der Tempo auf und düset durch die Halle, um Passanten herum, die auf der Linie stehen, um Meritstämme, um Köderkübeln und andere Hindernisse. Ich kann ihm voll vertrauen.
Ja, Dani Vorlo, der Beitrag von der Yvonne Scherer ist fertig. Hörst du mich dort draussen zu Genf? Ja, offenbar besteht das Problem. Also, das war Yvonne Scherer, die vom Blindenleitsystem im Hauptbahnhof Zürich erzählt hat. In der zweiten Stunde sind wir ebenfalls noch zu Genf und berichtet weiter über den Alltag von sehbehinderten und blinden Menschen. Unter anderem auch über Hilfsmittel, die den blinden und sehbehinderten Menschen im Alltag helfen.
meinem Arm liegst, spür ich, wie die Zeit fliegt. So habe ich das noch nie gespürt. Wenn du mich so ansiehst und mit deiner Liebe klein kriegst, so habe ich das nie erlebt. Alles das passiert, wenn wir zusammen sind, ungeschminkt. Wenn du mich berührst, spür ich, dass ich lebe. Manchmal weiß ich nicht, was ich tue, doch was ich will, bist du. Ich folge meinem Herzen und wünsch mir, dass du immer hier bleibst. Den Rest meiner Zeit will ich dir gehören.
DRS1 Treffpunkt live von der World Blind Union in Genf. Am Mikrofon Dani Vorler und ich bin beim Jürg Gathomas. Er ist IT-Spezialist beim Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband. Und Herr Gathomas, ihr habt hier so ein ganzes munziges Gerät in der Hand. Es sieht aus wie ein kleiner iPod. Was ist das?
Es ist ein MP3-Gerät, jetzt aber speziell entwickelt für Blinde. Ein Touchscreen oder ein Display, das ist natürlich nichts für uns, das bringt es nicht. Das ist jetzt ein Gerät, das trotzdem klein ist. Es hat einen Lautsprecher, es hat gut tastbare Tasten und man kann dann mit dem jetzt auch gute Sprachnotizen aufnehmen, weil wir als Blinde haben ja das Problem, wir können nicht einfach so geschwind etwas aufschreiben, oder?
Wir müssen mal schnell hören.
Grüezi miteinander. MP3-Player gibt es wie Sand am Meer, aber solche, die auch für Blinde bedienbar sind, gibt es nur wenige.
Was kann man sonst noch machen mit dem? Nicht nur eine Gesprächsnotiz?
Also ich kann es als normalen MP3-Player brauchen. Natürlich auch mit Kopfhörern zum Musik hören. Ich habe jetzt zum Beispiel auch Podcasts von Schweizer Radio drauf. Ich muss mal umstellen. Es ist alles sprachgeführt.
MP3-Spieler. Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Voilà, das kann man also auch.
Und man kann natürlich Hörbücher hören. Sei es jetzt von einem Mensch aufgesprochene Hörbücher. Wir haben ja von der Schweizerischen Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte Hörbücher, die wir ablesen können. Auch das kann ich auf dem Gerät ablesen. Oder ich kann zum Beispiel auch Zeitungen hören. Das ist dann von einem Computer hergestellt, geschwätzt. Und da mache ich jetzt auch mal ein Beispiel.
Daisy-Spieler.
Er braucht einiges ein Moment, bis er das geladen hat.
Jetzt Latze.
Zeitung Ausgabe 3, August.
Nachrichten.
Schon wieder stirbt ein Segelflieger.
Schon wieder stirbt ein Segelflieger.
Woodville AG beim Absturz eines Segelflugzeugs auf eine Schreinerei ist gestern ein Fünf.
Und da kann ich jetzt eben auch gut navigieren. Ich kann jetzt mich von Rubrik zu Rubrik navigieren. Zum Beispiel zur nächsten Rubrik. Was haben wir da?
Salz. Da haben wir den Salz.
Oder der nächste.
Also so wie von Kapitel zu Kapitel.
Ja, oder dann eben auch von Artikel zu Artikel und auch wenn ihr mal etwas wollt, noch mal hören von Satz zu Satz.
Wir reden über Hilfsmittel, die blinden und sehbehinderten Leuten das Leben im Alltag ein bisschen einfacher machen, ein bisschen später in dieser Sendung. Außerdem lernen wir eine Frau kennen, die mit der Diagnose Makuladegeneration muss leben. Ihre Sehkraft nimmt gäng wie mehr ab. Wie sie sich mit dieser Tatsache auseinandersetzt, das erfahren wir gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf dem Eis. Im DRS1-Treffpunkt reden wir heute über Sehbehinderung und Blindheit. Bei rund einem Viertel der über 70-Jährigen wird das Sehvermögen gang wie schlechter. Die Diagnose Makuladegeneration verändert ihr Leben stark. So wie zum Beispiel bei der 82-Jährigen Erika Knecht. Ich habe Erika Knecht gestern getroffen und sie hat mir von ihrer Sehbehinderung erzählt.
Ja, das war vor rund 6 Jahren, im Jahr 2002. Da bin ich mit dem Auto auf den Bürgerstock gefahren. Und da hat es ja vor Luzern und unter Luzern durch jegliche Tunnels und so. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich die Spur nicht mehr recht sehe. Ich habe mich dann am vorderen Auto angeklammert. Ich habe nur noch auf das Auto geschaut und so. Und bin dann froh gewesen, wo ich endlich wieder im Hellen bin.
Was ist euch denn in dem Moment durch den Kopf gegangen?
Ja, ich habe einfach das Gefühl gehabt, da stimmt etwas nicht mehr mit den Augen. Und am Rückweg, wo ich dann zurückgefahren bin auf Zürich, da habe ich die Tunnel gemieden, bin ich durch die Stadt Luzern gefahren, durch sämtliche Dörfer und so weiter. Ich habe einfach eine panische Angst gehabt.
Habt ihr denn mit jemandem über das geredet, was euch passiert ist in diesen Donau?
Nein, ich bin alleine gewesen. Ich konnte mit niemandem
reden. Aber später meine ich, dass
später, ja.
Seid ihr zu einem Arzt, oder wie?
Nachher bin ich dann, als ich gemerkt habe, dass ich im Dunkeln nicht mehr gut sehe und wenn die Strassen nass sind, habe ich Probleme gehabt, dann bin ich zum Augenarzt. Und dann hatte man, da habe ich das erste Mal das Wort gehört, AMD, altersbedingte Makuladegeneration. Und er hat mir gesagt, schauen Sie, da kann man nichts machen. Mit dem müssen Sie jetzt einfach leben. Er hat mir dann noch kurz erklärt, was das ist, sondern das ist ein Punkt in der Makula, wo man, das ist das schärfste Gesehen und so weiter, und das tut sich irgendwie degenerieren, das hat etwas mit dem Alter zu tun.
Ist für euch denn in dem Moment, wo ihr die Diagnosen bekommen habt, Frau Knecht, eine Welt zusammengebrochen?
Eine kleinere schon. Eine kleinere Welt ist mir wirklich zusammengebrochen. Der Arzt hat mich eigentlich dann verabschiedet, quasi auf nimmer wiedersehen. Man kann einfach nichts machen und so. Und als ich gegangen bin, hat er mir dann gesagt, sind Sie mit dem Auto da? Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Das hat er gesagt, Sie können jetzt nicht mehr Auto fahren. Aber ich bin dann gleich nach Hause gefahren. Und zuerst war es dann, als ich hier war, mich darum zu kümmern, mein fast neues Auto zu verkaufen zu einem Pappenstiel. Ich wollte einfach das Auto dann einfach nicht mehr. Wollen.
Was für Ängste hat er bekommen, nachdem er die Diagnose hat bekommen vom Arzt?
Wissen Sie, wenn man alleine lebt? Ich habe niemanden gehabt, ich bin im eigenen Haushalt und so weiter. Da gehen einem natürlich schon Fragen durch den Kopf. Was passiert, wenn ich jetzt immer weniger sehe und so? Was für Hilfen habe ich und so weiter? Das ist natürlich schon ein Problem gewesen. Ich habe mich ja dann auch sofort darum gekümmert, was mache ich im Alter. Bin da, habe das Glück gehabt, in eine Seniorenresidenz zu gehen, wo man sehr gut betreut ist. Und habe natürlich im Internet habe ich alles gelesen, was ich gefunden habe über Makuladegeneration. Und dort erfahren, dass es eine Feuchte und eine Trockene gibt und dass die Feuchte aggressiver ist und so weiter etc.
Also ihr habt euch ganz intensiv absolut mit dieser Krankheit auseinandergesetzt. Ja. Wie steht es jetzt um eure Sehkraft heute?
Ich möchte so sagen, es ist nicht immer gleich. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe wieder ein bisschen besser. Dann habe ich wieder das Gefühl, ich sehe wieder ein bisschen schlechter. Ständig bin ich auf dem Einkauf von Brüllen, oder? Ich habe ein ganzes Brüllenlager anfangs. Und beim Lesen ist es jetzt einfach so, wenn ich einen Stoff lese, dann hat es Löcher drin. Es hat Wörter, wo ich drüber fliege. Die sind einfach nicht da. Dann muss ich mit den Augen wieder zurück und muss es suchen. Oder einzelne Buchstaben und so weiter. Ist also schon ein bisschen mühsam.
Wie frustrierend ist das für euch? Macht es noch auch verrückt oder traurig?
Eigentlich nicht. Mit dem muss man leben. Ich meine, es ist ein langsamer Prozess. Es ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Das ist vielleicht ein Vorteil. Man kann sich langsam damit befassen.
Aber jetzt so im Alltag könnt ihr gewisse Sachen nicht mehr unternehmen. Jetzt neben dem Auto fahren. Seid ihr immer noch unterwegs?
Ich bin sehr unterwegs mit dem Generalabonnement. Ich lerne jetzt die Schweiz besser kennen, wieder mit dem Auto.
Also es ist nicht so, dass ihr jetzt isoliert und zurückgezogen lebt wegen dieser Krankheit. Ihr lebt ja auch in einem Heim. In
einer Seniorenresidenz, ja. Voilà.
Wie unterstützt man sich dort gegenseitig? Ich gehe mal davon aus, dass es ja so, dass dort noch andere Leute mit dieser Diagnose
leben. Ja, ich kann Ihnen sagen. Jeder dritte, vierte hat das.
Und da tut man mit den anderen über das
reden? Ja, und ich bin jetzt da bei der Retina in einer RFA-Gruppe. Da kommt man einmal im Monat zusammen und dann hört man, was andere machen und so. Man lernt einen Haufen Tricks und Tipps lernt man kennen und so.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, in einem grossen Bahnhof hat es doch da die weissen Streifen.
Ja, ja.
Ich habe immer gemeint, das sei für die Wägel zu fahren. Aber das ist für die Blinden und für die Sehbehinderten, dass der Weg auf Perron findet. Oder zum Beispiel beim Lichtsignal, wenn man die Hand unten herhebt, da bei dem Gerätchen, dann tut es vibrieren, wenn es grün ist, dass man kann über die Strasse und einen Haufen so Sachen
lernt. Also, ihr entdeckt da gezwungenermassen natürlich jetzt eine neue Welt.
Ja, ja.
Was für Behandlungen machen? Gibt es da irgendwelche medizinische Behandlungen, die ihr jetzt noch macht?
Es gibt eine Tablette, Vitalux heisst das, da hat Lutein drin, man muss also viel grünes Gemüse essen, Spinat, Brokkoli und so weiter. Für die Trocken hat man eben sonst noch keine Behandlung, hingegen für die Feuchte hat man jetzt eine Spritze, wo man ins Auge hineinspritzt und damit kann man es ein bisschen stabilisieren.
Das macht ihr?
Nein, ich habe eben die Trocken.
Also von dem her müsst ihr einfach mit der...
Ja. Ich meine, die Drucke könnte auch einmal in der Nassen ausarten. Dann könnte man spritzen, aber ich habe lieber die Drucke trotzdem.
Erika Knecht, stellt ihr euch manchmal vor, wie es denn wäre, wenn ihr eines Tages nichts mehr könntet sehen?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich gehe jetzt davon aus, dass man nicht erblindet. Irgendeinen Rest sieht man immer noch. Ich meine, was mich eigentlich vor allem stört, ist, ich kenne die Leute nicht mehr. Ich kenne die Leute nur, wenn sie verhältnismässig nahe bei mir sind. Wenn also jemand winkt von der anderen Strassenseite, dann winke ich zurück, habe aber keine Ahnung, wer das ist.
Ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch, das spürt man bei euch raus, auch der Humor. Ein bisschen,
genau, ja. Das muss man auch. Ich meine, ich bin von Natur aus bin ich Optimist und das hilft einem schon ein bisschen über den Weg.
Aber es ist eine Tatsache, die Sehkraft, die kommt nicht mehr einfach zurück, sich verschlechtern. Wie bereitet ihr euch denn auf die Verschlechterung von dieser Sehkraft vor? Ja. Also ich nehme jetzt an, als jemand, der sich so mit dem Thema auseinandersetzt wie dir, hat dir da auch Sachen in den Weg geleitet, oder?
Eigentlich, ich meine, gut, ich bin da in dieser Seniorenresidenz bin ich sehr gut aufgehoben und so. Und da hilft man sich gegenseitig. Also, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass man sich also mehr oder weniger, solange man auch noch gehen kann, mit beiden und so, dass ich mehr oder weniger über Stufen komme, oder?
Habt ihr Angst vor der Zukunft?
Nein.
Aus dem Leben von der Erika Knecht, die mit der Diagnose Makuladegeneration muss können lernen leben. Wie steht es eigentlich heute mit Heilungschancen bei Augenlichtverlust? Dieser Frage gehen wir nachher. Gerade als nächstes, hier im Treffpunkt auf dem Eis.
La mia notte mi verrà da te, un sorriso ed io sorriderò, un tuo gesto ed io piangerò, la mia forza me l'hai data tu, ogni volta che hai creduto in me. Dato quello che il mondo non mi ha dato mai. Il mio mondo è cominciato in te, il mio mondo finirà con te. E se tu mi
live von der World Blind Union in Genf. Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Wir sind auf Besuch an einem Kongress, wo es über 500 Delegierte gibt, unter anderem um die Gleichberechtigung und Integration von Sehbehinderten und blinden Menschen zu fördern, das immer wieder zu thematisieren. Ich bin jetzt noch mal im Gespräch mit der Geschäftsleiterin von Retina Swiss, eine Vereinigung, eine Selbsthilfegruppe, die Betroffene, Sehbehinderte und ihre Angehörigen, die sie auch nicht zu unterschätzen, beraten und unterstützen. Christina Fassen, wir haben es auch schon angesprochen, dass für viele Augenkrankheiten die Medizin heute auch mögliche Heilmethoden parat hat. Ihr habt es selber auch gesagt, zum Beispiel für einen Graustar. Das ist heute nicht mehr ein grosses Problem. Man kann das operieren, ist auch nicht mehr so eine grosse Operation, wie es das mal war. Was gibt es für andere Erfolge?
Also ich möchte schon sagen, grauer Star ist technisch ganz eine tolle Operation heute. Fürs Auge selber ist es nach wie vor eine sehr grosse Operation. Bis vor 30 Jahren war es die Hauptursache für schwere Sehbehinderung, auch in unseren Ländern. Was es jetzt neu gegeben hat, ist vor allem im Bereich der Netzhaut. Dort sind Krankheiten wie die feuchte Form von Makuladegeneration hat es bis vor 5 Jahren nichts gegeben. Dann ist eine Behandlung gekommen, wo man nach 5 Jahren gleich war, wie man nichts gemacht hätte, nämlich schwerst sehbehindert. Und seit 1,5 Jahren gibt es jetzt Medikamente, die die Sache stabilisieren und in manchen Fällen sogar verbessern.
Stabilisieren, das ist ja nicht wirklich so befriedigend, oder? Das müsste ja heilen.
Das ist natürlich der Traum, aber Netzhaut ist ein Teil vom Hirn. Sachen, die kaputt sind, sind bis jetzt noch kaputt. Und die kann man nicht einfach heilen. Also Stabilisierung und Verbesserung, das ist ein toller Erfolg. Aber das ist das, was die Zukunft mir dann erhofft, dass wir in der zukünftigen Forschung redet man langsam von Regenerierungsforschung, das heisst eben wiederherstellen.
Wenn ihr zurückschaut auf die letzten, ich weiss nicht, 20, 30 Jahre, was ist so der grosse Meilenstein gewesen, medizinisch gesehen jetzt?
Also wenn ich jetzt das würde sagen, für mich ganz egoistisch, ich habe eine Netzhautdegeneration, wo man gesagt hat, vergiss es, das gibt nie eine Behandlung. Gentherapie sind die ersten Versuche für die Kranken gemacht worden, der Frühling. Und sie sind erfolgreicher verlaufen. Das ist ein riesen neuer Meilenstein.
Auf der anderen Seite mag es vielleicht auch noch gefährlich sein, wenn man mit Medikamenten, mit Spritzen in die Augen und so weiter, den Leuten auch Hoffnungen machen. Wirkt man da nicht auch völlig falsche Hoffnungen den Patientinnen und Patienten?
Also eben, wenn man glaubt, man wird geheilt, das ist die falsche Hoffnung. Wenn man aber kann erwarten, dass die Sache wahrscheinlich stabilisiert, dann ist das schon eine gute Sache.
Was für eigene Erfahrungen habt ihr denn gemacht jetzt mit diesen medizinischen Behandlungen?
Ja, ich habe jetzt eine Form eben vom verlorenen Fall. Als ich Kind war, da haben wir alle Sommerferien Spritzen machen hinter die Augen. Das hat natürlich nichts gebracht und nichts genützt. Ist aber sehr belastend gewesen. Und lustigerweise ist das dann...
Also belastend auch, weil es sehr schmerzhaft ist, nehme ich jetzt mal an.
Schmerzhaft gewesen, Sommerferien sind zum Teufel gewesen. Und meine Eltern haben dann beschlossen, wir machen es nicht mehr. Und wir Kinder haben eigentlich gesagt, wir gehen nur noch während der Schulzeit.
Wie realistisch, denkt ihr, ist es, dass jemand, der blind geboren ist, eines Tages wieder kann sehen kann, dank der Medizin?
Also ganz blind geboren, nie gesehen hat, ist nach heutigem Wissen, werden die nicht mehr sehen. Weil man lernt sehen in den ersten 3 Jahren vom Leben. Also wenn man ein gesundes Auge zudeckt und das nie schaut, sieht das auch nicht.
Der Alltag von Sehbehinderten und Blinden können wir Sehenden uns nur schlecht vorstellen. Eine Reportage darüber gibt uns einen kleinen Einblick in die Welt. Das gerade als Nächstes.
You're looking lost, and I don't know the reason. All that I know is that you should not be. Don't run away, the time is now, the place is here. Don't hesitate, for this is very urgent. I'm in a state in which I should not be. It's up to you to let a minute save your day.
day. Today's your lucky day. Dear diary, I'm on my way to madness. She don't belong to mediocrity. I let her know that I have never been so sure. Lucky day.
Don't get me wrong. I'm not in love. But if you want, we'll carry on. And on. Show me what you got. I know you've got a lot, so
DRSI Treffpunkt heute von der World Blind Union in Genf. Es ist unmöglich für uns Sehende, die uns den Alltag von Sehbehinderten und Blinden wirklich vorstellen können. Einen Einblick in die Welt bekommen wir jetzt bei der Regula Schütz aus Bern. Sie ist 42 und seit rund 12 Jahren blind. Der Alex Reichmuth hat ihren Alltag porträtiert.
Wenn andere Leute lesen, tut Regula Schütz meistens losen. Etwa dann, wenn sie die Zeitung hört, daheim an ihrem Computer. Das tönt dann so.
Zwischen der Brücke Abendstraße und dem Bahnübergang Brünnenstraße sollen Gleis- und Fahrleitung seitlich um bis zu 2 Meter verschoben werden. Es war Ersatz.
Verstehen Sie das?
Ja, bestens.
In einem Affentempo liest ihr eine künstliche Stimme Zeitungsartikel vor. Es brauche nur ein bisschen Gewöhnung, die Stimme zu verstehen. Und wenn sie doch einmal etwas nicht versteht, liest Regula Schütz die entsprechende Stelle mit ihrer Hand nach. Der Computer übersetzt die Zeitungsartikel nämlich gerade auch noch in die Brailleschrift, also in die Blindenschrift, und Regula Schütz kann das Resultat dann auf einem kleinen Gerät ertasten. Bei der Brailleschrift besteht jedes Zeichen aus maximal 6 Pünktli. Ist die Schrift schwierig zu lernen?
Die Schrift an und für sich dünkt mir nicht schwierig. Es hat sehr einen logischen, einfachen Aufbau. Was einfach das Schwierige ist, also jetzt zum Beispiel, was schwieriger für mich war, ich habe das erst im Alter von etwa 30-Jährig gelernt, das Tastgefühl zu aktivieren oder so weit zu schulen, dass man das spürt.
Regula Schütz wohnt zusammen mit ihrem Partner und ihrer Tochter in einer Wohnung im Berner Langgassquartier. Auffallend in dieser Wohnung ist die gute Ordnung. Kein Wunder, Regula Schütz ist auf Ordnung angewiesen. Sonst findet sie nie, was sie braucht. Zum Beispiel in der Küche. Dort haben die Schöpfkelle, der Salzstreuer, der Flaschenöffner usw. einen festen Platz. Auch im Kühlschrank ist alles geordnet. Es hat gerade Kirsi drin. Wie sieht Regula Schütz eigentlich, ob die noch gut sind und nicht etwa noch im Schimmel ist?
Ja, das sehe ich halt schon nicht immer. Also da beiße ich manchmal aus Versehen auch irgendwie etwas, was halt nicht mehr so fein ist.
Darum werfe ich sie im Zweifel lieber mal etwas zu viel als zu wenig fort. Oder sie frage ihren Partner, ob eine Frucht oder ein anderes Lebensmittel noch gut aussieht. Kochen und Backen tut Regula Schütz in ihrer Küche, aber genauso wie andere Leute. Sie nimmt gerade einen Kuchen aus dem Backofen. Der sieht fein aus, er ist gerade richtig backen. Obwohl das Regula Schütz ja nicht direkt gesehen hat. Sie halte sich einfach an die Backzeiten, die in einem Rezept angegeben sind, und dann kommt es meistens gut raus.
Bei diesem Kuchen ist mir jetzt allerdings etwas Blödes passiert. Das Gitter ist mir runtergefallen und ich habe es nicht gemerkt. Jetzt ist das sehr schräger Kuchen geworden. Also auf der linken Seite ist er wahrscheinlich etwa 10 cm hoch und rechts nur 6.
Außerhalb der Wohnung ist Regula Schütz mit einem Blindenstock unterwegs. Mit diesem Blindenstock und mit einem phänomenalen Distanzgefühl findet sie ihren Weg durch die Strassen und Gassen. Es sind meistens feste Wege, die sie im Detail kennt. Jede Wegstrecke musste sie aber zuerst kennenlernen und einüben, zum Teil mit fremder Hilfe.
Da gibt es auch ausgebildete Mobilitätstrainer, die uns die Wege, die wir brauchen, beibringen. Wenn ich es aufmerksam mache auf Hindernisse oder Besonderheiten auf einem Weg, dass es einfacher wird für uns, uns zu orientieren auf einem bestimmten Weg.
Heute muss sie gerade an den Bahnhof, um dort den Zug zu nehmen. Von ihrem Wohnblock aus geht es zuerst etwa 200 Meter bis zur Busstation. Hier orientiert sich die Regula Schütz an weissen Streifen auf dem Trottoir, die leicht gewölbt sind. Eine Art Schiene, wo sie entlang gehen kann. Dann muss sie über eine Strasse mit viel Verkehr. Es hat eine Ampel. Ob die rot oder grün zeigt, sieht Regula Schütz natürlich nicht. Hier hilft ihr ein kleines Kästchen bei der Ampel.
Unten an diesem Kästchen hat es noch einen Knopf, der ein taktiles Signal auslöst. Also, sie können hier vielleicht einmal spüren, wenn sie unten hinlängen, spüren sie zuerst einen Pfeil, der so gegen vorne zeigt. Der Pfeil zeigt mir die Richtung an, wie das ich muss überqueren muss. Und am Spitz des Pfeils ist noch mal ein Knopf. Wenn ich den drücke, tut es mir durch Vibrieren anzeigen, wenn grün ist.
Bei der Busstation weiss Regula Schütz ganz genau, wo sie einsteigen muss. Am Boden hat es nämlich eine Markierung für sie.
Dort, wo die vordere Tür ist vom Bus, hat es ein pflasterndes Viereck.
Das pflasterte Viereck findet sie mit dem Blindenstock problemlos. Doch ist der Bus, der kommt, auch der richtige für sie oder einer von einer anderen Linie? Die Regula Schütz fragt einfach den Chauffeur, der die Türen aufmacht. Jawohl, es ist der richtige. Im Bus hört Regula Schütz gut auf die automatische Haltstellenansage. Auf die ist sie dringend angewiesen, zum Wissen, wo sie aussteigen muss. Es sei auch schon vorgekommen, als bei dieser Ansage etwas durcheinander war und sie dann am falschen Ort ausgestiegen sei. Am Bahnhof sind ein Haufen Leute unterwegs. Das macht es für die Regula Schütz eher schwieriger.
Wenn viele Leute unterwegs sind, dann sehen die ja auf ihrem Weg auch nicht gerade wirklich weit. Es gibt dann immer viele Leute, die mich anrempeln oder über meinen Stock fallen. Das ist eher unangenehm.
Ein kleiner Umweg, der für sehende Leute kein Problem ist, kann für die Regula Schütz ein schwieriges Hindernis sein. Heute hat die Regula Schütz genug Zeit, um den Weg durchs Gewühl zu finden. Ihre taktile Uhr zeigt ihr das an.
Die tut mir die Zeit anzeigen durch Vibrieren. Da kann ich auf die Krone drücken und auf dem Glas rundherum fahren. Und dort, wo der Stundenzeiger steht, tut es lang anhaltend. Jetzt ist 17 irgendetwas. Beim Minutenzeiger tut es kurz. Auf der Zahl, wo der Minutenzeiger steht, tut es noch so manchmal, wie es über die Zahl drüber aus ist. Also jetzt tut es mir auf dem 4 zweimal. Jetzt ist 17:22.
Es braucht ein bisschen Übung, beim System von dieser Uhr daraus zu kommen. Ein Billett lösen muss die Regula Schütz nicht. Und darüber ist sie froh.
Ich bin zum Glück im Besitz eines GEA. Für mich wäre es absolut unmöglich, hier an einem Automaten ein Billett rauszulassen. Eigentlich all die Automaten, ob es jetzt ist zum Geld rauszulassen oder Billett, die haben keine Sprachführung. Funktionieren immer mehr nur noch mit Touchscreen. Also das ist natürlich für Sehbehinderte und Blinde unmöglich zu bedienen.
Kommt Regula Schütz bei so einem Apparat nicht weiter, fragt sie jemand um Hilfe. Fragen tut sie auch sonst immer, etwa nach einem freien Platz im Bus, nach der richtigen Strasse oder nach dem nächsten Kiosk. Meistens bekäme sie schnell eine Antwort, aber nicht immer.
Es ist mir auch schon passiert, dass ich das Gefühl hatte, da ist jemand und frage, oh, kann ich schnell etwas fragen? Und dann kommt nichts. Und wenn ich dann ein bisschen mit dem Stock geschaut habe, so ist das einfach ein Pfosten gewesen, irgendeine Säule. Das ist natürlich auch schon passiert.
Der Zug kommt, aber bevor die Regula Schütz einsteigt, frage ich sie noch, wie der Alltag für Blinde einfacher werden könnte.
Ich wünschte mir, dass jede Kreuzung mit taktilen oder akustischen Ampeln ausgerüstet wäre. Ich wünsche mir auch, dass alle Automaten, wo man Geld oder Billett oder etwas rauslässt, mit einer Sprache ausgerüstet wären. wünsche mir auch, dass wirklich im öffentlichen Raum, auf Bahnhöfen oder so, dass dort halt die Leitlinien gelegt werden, wo ich mit dem Stock mich selbstständig orientieren kann. Ich wünsche mir auch Personal in den Läden oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die mit mir reden, oder überhaupt Menschen, die mit mir reden. Auf das bin ich natürlich extrem angewiesen.
Der Alltag von der Regula Schütz, porträtiert vom Alex Reichmuth. Die ein oder andere Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte haben wir jetzt gerade in dieser Reportage lernen können. Was es sonst noch für Hilfsmittel gibt, es gibt nämlich ganze Zielete, das erfahren wir in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf der SAIS live aus Genf.
Guess as a lover, I have a ways to go. When someone wants you, they should just say it so. But you'll understand if you'll take my hand, then we can dance real slow. To something on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio. I try to find a way to explain to you what's on my mind and not sound so plain to you. But you'll realize if you close your eyes, the feelings my words can't show. They're playing on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio. The words I'd say don't seem to sound as real. The songs they play, that's how I really feel. So listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio. Ich kann immer davon, solange irgendwo noch ein Licht brennt. Er braucht die halbe Stadt und ihm ständig erzählt, dass ich hier nicht für nichts. Sie zählt daheim die Wände. Sie weiß genau, der kommt dann schon. Der Johnny sagt, ich weiß, wer ich bin, weil das Glied von den Leuten habe ich längstens gehört. Und sie sagt, er ändert die Meinung auf ein fleissiger als ihre Schwester. Sie streicht ihm über das Gesicht. Schaut, ob irgendein Film anfällt. Mami träumt von auf und davon, von wilden Rössli und so. Und er ist gleich. Er würde am liebsten überall her. Sein Horizont ist der Himmel. Sie strahlt sich ihre Haare. Sie hat jetzt schon ein paar Mal gehört. Die Mary hockt meistens auf die Mauer. Manchmal weiss ich kaum, was sie sagen soll. Er reagiert jedes Mal, als hat man ihn gerade verwünscht. Und das hat sie aber nicht. Was hat er aber auch nicht viel.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Was haben wir auch für Zeit?
Es ist 10 Uhr und 46 Minuten.
Das ist jetzt ein bisschen ein Lieblingsspielzeug von mir. Ich habe hier ganz viele verschiedene Hilfsmittel und ich möchte jetzt noch zum Abschluss von unserer Sendung hier aus Genf gerne ein bisschen Entdeckungsreise machen durch allerlei Hilfsmittel und Erfindungen aus letzter Zeit vielleicht auch und auch von früher, wo es schon lange gibt, Geräte und Sachen, die der Alltag von Betroffenen, von Sehbehinderten und Blinden erleichtern. Wie jetzt zum Beispiel eben hier die Uhr, die natürlich so ganz saubere Zeitansagen macht. Wäre vielleicht auch etwas für uns beim Radio, irgendwie am Morgen früh, damit man immer genau die richtige Zeit hat. Aber das sei dahingestellt. Ich bin wieder beim Jürg Gattomas. Er ist der IT-Spezialist beim Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband. Herr Gattomas, so die neuesten Hilfsmittel in der Computerwelt, die gehen, so hat er mir vorhin gesagt, schon auch in Richtung Handy, also in Richtung kleinen Computer, wo man immer dabei hat. Was sind denn da die neuesten Trends?
Ja, ich habe jetzt auf meinem Handy auch im Internet surfen und ich kann auch bis zu einem gewissen Mass GPS nutzen und ganz sonst einfach kann ich halt auch, wie alle anderen auch, kann ich jetzt dank dem, dass mein Handy schwätzt, das ist ein handelsübliches Handy, wo mit einer Zusatzsoftware zum Schwätzen gebracht wird, kann ich jetzt zum Beispiel Zeit abfragen, was haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ist einfach schnell gegangen mit Datum. Ich habe jetzt das für mich, gerade als sprechende Uhr kann ich das nutzen. Und ich kann dann natürlich auch den Wecker brauchen und habe dann von dort her alles in einem Gerät. Ich kann natürlich auch Kontakt, den ich gespeichert habe, brauchen als Telefonbuch, um jemandem anzurufen. Also das ist mir eine sehr grosse Hilfe im täglichen Leben.
Was natürlich zu sagen ist, dass Sie jetzt Handys, die ihr hier ansprechen, wo man noch Tasten kann spüren. Also, es ist im Moment ja der grosse Trend, Handys, also ich denke hier das berühmte und kultige iPhone, oder, wo Touchscreen hat. Mit dem könnt ihr ganz sicher nie etwas anfangen.
Das ist Pfui. Das ist Pfui. Und wir hoffen halt, dass es immer neue Zukunft Handys gibt, die Tasten haben. Ich glaube, es wird ja nicht für jedermann wirklich der Touchscreen etwas sein, das gut ist. Ich weiss von älteren Leuten auch, die gerne immer noch etwas Tastbares haben.
Ja, ja, und die, die ein bisschen dickere Finger haben, die treffen dann nachher rund auf die sensiblen Pünktchen hier auf dem Touchscreen. Aber jetzt wenn wir noch schnell das Handy anschauen, ihr habt mir gesagt, ihr habt hier jetzt auch ein Navigationssystem, das ihr jemanden braucht.
Mhm. Also, GPS ist etwas Wunderbares. Es ist leider noch nicht so genau, dass man jetzt könnte sagen, es führt mich wahnsinnig auf irgendwelchen Wegen. Aber was ich jetzt zum Beispiel gerne brauche, ich habe eine sehende Frau, das ist das beste Navi. Aber wenn jetzt mal sie krank ist und ich müsste gehen einkaufen, dann habe ich Wege, die ich im Prinzip kenne, aber gleich halt nicht so genau weiss, ist es jetzt 50 Meter oder 70 Meter. Und dann kann ich mir einfach die Route definieren. Das ist das Programm, das von Blinden entwickelt worden ist. Ich habe jetzt da geschwind einfach gerade ein paar Punkte von der Umgebung in Genf definiert. Also jetzt sagt es mir zum Beispiel,
also, ja, das muss man aber auch verstehen, der redet ein bisschen schnell.
Gut, das ist CICG, hat er gesagt, 42 Meter nach Süd. Und wenn ich jetzt mich würde noch ein bisschen nähern, würde man das auch automatisch ansagen. Und so kann ich mir doch einigermaßen Hilfe holen lassen. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, wir haben es schon vorher gehört, nicht immer werden die Bahnstationen oder vor allem Busstationen angesagt. Wenn ich die mir aber einprogrammiere, dann weiss ich immer, wenn ich aussteigen muss.
Aber es gibt natürlich auch zu tun, all das Zeug zu programmieren.
Ja, aber mir macht das Spass.
Das ist natürlich ein Computerfreak, unser IT-Spezialist, der Jürg Gattomas. Aber es gibt auch Sachen, die eigentlich gar nicht so viel Technik brauchen. Ich sehe hier jetzt eine Tafel, die uns Christina Fasser mitgebracht hat. Was ist das da für eine Tafel mit diesen Gittern vorne dran?
Also es ist ja so, wenn man schlecht sieht oder auch nichts mehr sieht, manchmal wird man etwas von Hund schreiben. Und mit diesen Tafeln, die hat einen kleinen erhobenen Streifen, da kann ich zwischen denen schreiben und kann mit dem anderen Finger immer schauen, die nächste Linie und komme gerade. Das kannst du uns Geburtstagskärtchen schreiben. Und etwas Ähnliches ist so das Viereck mit dem Loch in der Mitte. Wenn ich muss irgendwo unterschreiben, kann ich sagen, heben Sie mir das da hin, wo ich muss unterschreiben muss. Und dann kann ich unterschreiben da
dazwischen. Kann man die Rechnung unterschreiben, gerade die Kreditkarte zum Beispiel, Abrechnung unterschreiben.
Also, das ist von Vorteil, wenn man noch fragt, wie viel das draufsteht.
Ja gut, eben, das soll ich jetzt gerade noch sagen. Wir müssen ja auch noch wissen, wie viel was draufsteht. Sonst könnte es gefährlich werden. Die hat aber auch technische Hilfsmittel da, noch auf dem Tisch parat gemacht. Wie jetzt da die Uhr, die wir jetzt schon mehrfach eingespielt haben. Oder der, was ist das da?
Also, das da ist jetzt zum Beispiel, wichtig ist ja, dass man weiss, was die Farben sind, welche Farben wo. Und das ist so ein Farbmessgerät. Das kann ich, das sieht aus wie ein Stabilobus, hat zwei Knöpfe, da kann ich das hinheben, dort, wo ich will, hin. Und will wissen, wie groß es ist.
Dunkelrotbraun.
Also, es hat jetzt gesagt, dunkelrotbraun.
Ja, das ist das Sofa, wo wir drauf hocken.
Herr Förder meint, es sei wie rot.
Ja, genau.
Also, ich würde mal sagen, es ist nicht immer 100% präzise, aber doch sehr präzise. Aber vor allem, was es ist, wenn es falsch ist, ist es immer gleich falsch. Also weiss man doch von seinen Kleidern, das ist dann das und das, wenn es zwar vielleicht beige sagt, dass es vielleicht hellrosa ist.
Also das braucht ihr, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, um euch auch kleiden, dass das einigermaßen farblich auch zusammenpasst.
Genau, also ich brauche es für Kleider, Blusen dazu tun. Nachher natürlich, wenn Kleider gebraucht sind, um wieder die Wäsche aussortieren, dass nicht am Schluss alles weiße, rosa-rot rauskommt.
Gattomas braucht ihr nicht?
Farbenkennung, da ist meine Frau meine
Beraterin. Sie sagt, das passt nicht, da müssen wir etwas anderes anlegen.
Ja, das ist mir aber nicht so wichtig. Ja.
Voilà. Nachher haben wir hier noch, was ist das da? Das ist so ein gerippeltes Kärtchen im Kreditkartenformat.
Also etwas, was wir jeden Tag brauchen, das ist Geld. Man muss aber auch wissen, was man in der Hand hat. Und das ist jetzt ein Gerätchen oder so eine kleine Karte, wo man das Geld drüberlegen kann, um, wenn man will, sortieren. 10er Noten, 20er Noten, 30er, 50er Noten, 100er. Bei uns ist das Geld unterschiedlich gross. Man könnte es auch so zusammenlegen und mal schauen, wie weit geht die 10er Note bei einem den Finger. Also mir geht es jetzt unten bis zum Zeigefinger am Nagel, eine 20er Note in die Mitte. 50er Noten drüber, also das hätte ich dann immer mit. Und etwas Ähnliches gibt es auch für die Münze.
Gibt es das auch auf elektronischer Ebene, Herr Gattomas?
Ja, für US-Dollar gibt es schon, dass man es mit dem Handy fotografieren kann und dann tut es einem sagen.
Also ich sehe, also das Handy wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch ganz viel Entwicklung mit sich bringen für euch Sehbehinderte und Blinde.
Das wird spannend bleiben, ja.
Und dann haben wir hier noch, vielleicht schnell das, wir können nicht alle Geräte jetzt hier vorstellen, aber das scheint mir jetzt doch noch ein spezielles gelbes Töpfchen zu sein, mit so zwei, drei Kabelwohlsalampen, sage ich jetzt hier mal salopp. Was ist das?
Also, wenn man nicht gut sieht, ist Einschenken von Flüssigkeiten immer kein Problem, dass nicht zu viel reinkommt. Und gerade wenn etwas heiss ist, und das kann man zum Beispiel über einen Krug hängen, und dann kann man in Ruhe das heisse Wasser reingiessen. Und im Moment, wo das Wasser an dem ankommt, pfifft es. Dann weiss man, man kann aufhören. Also bevor es drüber läuft.
Eben so, alles so Sachen, die wir uns gar nicht überlegen als Sehende. Und dass das ja ganz, ganz grosse Herausforderungen vom Alltag sind. Zum Beispiel das Licht ablöschen, das ist auch noch ein Gerät. Gell? Das ist noch ein gutes, da müssen wir noch schnell zeigen.
Gelacht. Ja. Weil ich als Blinde, ich lebe allein. Und wenn ich besuche, hat es natürlich Licht, logischerweise. Ich weiss aber nicht, ob es abgelöscht wird oder nicht. Und Besuch ist meistens, fühlt sich nicht wohl, wenn ich sage, du hast noch das Licht löschen, bevor du gehst. Und da kann ich einfach so pfeifen. Da kann ich auch sehen, wo ist das Fenster zum Beispiel. Das ist dort vorne. Das
pfeift. Also der pfeift es dort, wo es Licht.
Merke ich dann, wenn es dann nichts mehr hat.
Aber eben für euch daheim dürft ihr das Licht gar nicht anzünden, wenn ihr allein seid.
Ja, ich tue mir schon eigentlich versuchen anzugewöhnen. Weil, falls ungebeten ein Besuch wird auf Besuch kommt, dass die wissen, da ist jemand daheim.
Das ist die andere Variante. Als letztes haben wir hier einen Zentimeter noch, wenn ich nicht den hier noch darf in die Hand geben, Frau Fasser. Das ist ein Zentimeter mit Bailletten bestickt, würde ich jetzt dem mal sagen. Gell?
Aber die Bailletten sind schön präzise, jeden Zentimeter reingedruckt und sind dann auch noch mit Blindenschrift angeschrieben. Aber ich würde auch sagen, jemand, der Blindenschrift nicht kann, kann ja einfach abzählen. Und hat dann trotzdem die Möglichkeit, etwas zu messen und zu wissen, wie gross das ist, ziemlich präzise.
Ihr arbeitet mit Sehbehinderten und Blinden täglich zusammen bei Retina Suisse, bei dieser Selbsthilfegruppe. Was, denkt ihr, ist eine ganz wichtige Hilfeleistung im Leben, die man unbedingt noch erwähnen an dieser Stelle?
Ja, ich würde sagen, eine der allerwichtigsten Dienstleistungen ist, es gibt vom Telefon eine spezielle Nummer, wo man sich dafür registrieren kann, wenn man blind oder sehbehindert ist. Und da kann man einfach diese Nummer wählen oder sich einspeichern und dann wird man automatisch verbunden.
Also verbunden, wohin?
Zu den Nummern, die man will. Ich kann also zum Beispiel sagen, Grüezi, das ist Fasser, ja. Können Sie mir bitte die Telefonnummer von Herrn Förler geben? Ja. Und dann sagt sie, ja, Moment bitte. Und dann kommt ihre Nummer und dann entweder drücke ich auf das 5 oder sage Connect. Dann, wenn sie daheim sind, kommen sie.
Also es ist eigentlich euer Auskunftsdienst und Führungsdienst, oder?
Ich denke, das ist ein wichtiger Teil. Es gibt spezielle Karten, die erlauben, dass Sehbehinderte auf dem öffentlichen Verkehr, dass die Begleitperson gratis mitkommen kann. Dann ist einfach auch wichtig, dass die Leute auf Beratungsstellen gehen. Es gibt in der ganzen Schweiz ein grosses Netz von Beratungsstellen für Blinde und Sehbehinderte, wo man alle die Sachen findet, wo man auch Auskunft überkommt, was für Recht man hat, auch bei der IV, wie man zu Hilfsmitteln kommt, wie die Versicherungslage ist, wie beratet wird, wenn die Berufssituation schwierig wird, was man dann machen kann und so weiter.
Hier bei World Blind Union in Genf, an dieser Konferenz, gibt es offenbar auch eine Ausstellung von all diesen Hilfsmitteln, die es gibt und was vielleicht noch wird geben. Ich weiss nicht. Was ist hier geplant, Jürg Thomas?
Ja, die Ausstellung ist 3 Tage lang und es sind sehr viele interessante Aussteller. Und man kann sich auch über das Internet schauen, was so läuft. Und was mich zum Beispiel interessiert, ist, es hat eine neue Entwicklung. Es gibt ein Strichcode-Lesegerät, wo man sollte können, dann die Informationen, die auf dem Produkt sind, zum Beispiel vom Mikro, könnte sich vorlesen lassen.
Also, das ja so wieder so ein bisschen Ausblicke in die Zukunft. Man ist da immer dran. Er findet natürlich wie jedem Markt auch immer neue Sachen. Also, vielen herzlichen Dank für den Einblick in die Welt von den blinden und sehbehinderten Menschen. Dank an Christina Fasser, Geschäftsleiterin von Retina Suisse und der Jürg Gattomas, IT-Spezialist beim Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband. Das war der Treffpunkt gewesen, live aus dem Centre International de Conférence à Genève, wo noch bis nächsten Samstag die World Blind Union stattfindet. Musik.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.